Also heute, lieber Clemens, haben wir jemanden bei uns, da kriege ich immer so ein bisschen Komplexe, weil der so unangestrengt cool ist.
Das stimmt, das ist er wirklich. Und zwar, ich habe den auch schon früher mal mit zu tun gehabt, off-air, also wenn das Licht aus ist und wenn das Aufnahmelicht angeht, ist er genauso entspannt und cool.
Die Rede ist von Klaas Häufer Umlauf. Trotz seines Namens, muss man ja sagen, hat
allerdings
er eine Art von Karriere gemacht. Und bei dem ist es vor allem so, der ist ja wie so eine Instanz. Weißt du, wenn der sagt, man darf nicht mehr lecker sagen, da würde ich das aus meinem Sprachwortschatz schneiden.
Ja, das stimmt. Der kann man auch so erklären, dass man denkt, ja, okay, jetzt wo du es nochmal sagst.
Und der ist total schlau und der sieht und hört alles. Ich weiß gar nicht, wann der abends noch fernguckt, weil der wirkt jetzt auch nicht auf mich wie jemand, der dann abends noch alle möglichen, der guckt da noch Markus Lanz abends und so, denke ich mir, würde ich mir eigentlich denken, Gott, wie lost muss man sein? Aber nein, der ist eben cool dabei, weißt du?
Ja, ja. Übrigens, schon mal vorweg für alle, die früher Zirkus Halligalli geguckt haben.
Ja.
Heute klärt ihr auf, was aus Sabine geworden ist.
Sabine? Die Reinigungskraft.
Genau.
Ganz
toll.
Genau. Und da beweist der Klaas halt auch mal wieder, dass er alles richtig macht.
Ja.
Jetzt hören wir einfach rein. Mhm. Wir nehmen ihm gar nicht die Sprechzeit weg, sondern machen Bühne frei für Klaas Häufer Umlauf bei den Waffeln einer Frau.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, er ist das Genie der deutschen Unterhaltung. Er ist, so finde ich zumindest, intellektuell und cool und kult und trotzdem mehrheitsfähig. Das muss man erstmal schaffen. Und er ist das Prachtvollste, was Oldenburg jemals hervorgebracht hat. Ladies and Gentlemen, Klaas Häufer Umlauf!
Vielen Dank. Danke. Hallo. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. Es ist schon ein paar Jahre her, glaube ich, dass ich das letzte Mal da war.
Du bist alt geworden seitdem.
Ja, natürlich. Was denkst du denn? Das sind Fernsehjahre.
In meiner Welt.
Wie
in
Hundejahre.
Meiner Welt. So haben wir den Podcast, als ich bei Baywatch letztens zu Besuch war, nämlich begonnen. In meiner Welt bist du ungefähr so alt wie ich.
Ja.
Aber dann stellte sich raus, dass nur Joko ungefähr so alt ist wie ich, wobei auch nicht wirklich. Und du bist deutlich jünger. Du bist noch nicht mal 40, oder?
Doch. Ich bin 41, aber ich hätte einfach mehr Zeit auf meine Skincare-Routine verbringen müssen in den letzten 20 Jahren. Das muss man schon sagen.
Hugh Grant hat gesagt, wenn er neben Andy McDowell steht, mit der er früher Filme gedreht hat, würde man doch sehen, was Hautpflege so, weil er würde aussehen wie ein alter Hodensack.
Ja, das ist
so
stimmt.
So strahlend.
Mit Mittelscheitel. Und so bist bei mir auch wie so ein altes Portemonnaie irgendwann. Das ist, als ich groß geworden bin, da wussten meine Eltern noch nicht, dass ein Kind nicht jedes Jahr zweimal Sonnenbrand braucht. Das war nicht so bekannt, dass wenn man praktisch komplett rot ist als achtjähriges Kind und man nicht mal ein T-Shirt anziehen kann, dass das irgendwie schlecht ist. Diese Kunde, die war zumindest in Griechenland, wo wir immer Urlaub gemacht haben, da hieß es so, das
muss
der Junge
pellen.
Eimer haben, der muss das Eimer haben und dann geht's weiter. Und dann wurde
dann
es alle drei, vier Tage so ab und zu mal, wurde so ein bisschen so nach Bedarf, ein bisschen Sonnencreme, 15er
Sonnencreme. Creme war damals nur, ich weiß noch, dass meine Mutter, ungelogen, ich weiß nicht, also meine Mutter hat sich noch mit so Alupapier unterm Gesicht, weißt du, und dann mit so einem Tiroler Nussöl oder wie das hieß, wo das richtig gebrutzelt hat in der Sonne.
Naja, weil das in der Generation ein Statussymbol war. Wenn du braun warst, dann warst du zumindest mal nicht im verregneten Deutschland, sondern du hattest dann irgendwie die Gelegenheit.
Mallorca-Bräune.
Du hattest Mallorca-Bräune, du hast Gran Canaria, hast du mit nach Hause gebracht und da konntest du den Nachbarn wortlos zeigen, dass du es mal wieder geschafft hast, da hinzufahren. Und, und das ist je nach Gesellschaft und je nach Gesellschaftsordnung ist entweder die blasse Haut der Vorteil, weil du eben nicht auf dem Feld arbeitest und schön in der Bude sitzen kannst. Und das ist dann der Status, den du rumzeigst. Und da hieß es halt, ich kann den ganzen Sommer da irgendwo am Strand liegen und muss jetzt nicht bei 14 Grad Nieselregen hier im Schatten auf dem Balkon sitzen. Und
nee,
das hat sich jetzt
Balkonien
gewandelt wieder. Auf Balkonien.
Auch ein Wort, was man diskutieren könnte bei euch im Podcast, ob das vielleicht in Zukunft ausgeschlossen werden müsste.
Ja, ich habe das jetzt nicht in so einer, das ist wirklich weit entfernt von irgendeiner Awareness-Diskussion. Da geht es nur um Worte, die ich gerne verbiete, die ich einfach nicht schön finde. Also wo ich das Gefühl habe,
ist ja auch dein Recht mit so vielen Millionen Zuhörern. Ja.
Man muss nicht in einen Raum reingehen und sagen Mörgelchen. Muss man nicht.
Wenn man
kann
eigentlich
sagen
möchte, guten Morgen.
Ja. Warum muss man Mörgelchen sagen? Man muss ja nicht sagen, wenn man gerührt ist, finde ich, gibt es keinen Anlass dazu, zu sagen, ich hatte Pipi in den Augen. Ich finde, man kann mal darüber nachdenken, was man da eigentlich gesagt hat. In den Augen. Pipi.
Der Brandenburger sagt, ich hatte Pippi in die Augen.
Ja, aber dass man das auch in so rührseligen Momenten sagt, dass man jetzt nicht, dass Leute das jetzt nicht anbieten, weil die grundsätzlich einen derberen Humor haben und sagen, ja, das ist halt meine Art, so rede ich gerne, sondern das sind ja Leute, die das auch in einer selbst gerührten Situation zu anderen Gerührten sagen und erwarten, dass das nicht als das gehört wird, was es eigentlich im Wortsinne bedeutet. Sondern sagt, das war so schön, da hatte ich so Pippi in den Augen. So wird das gesagt. Aber wenn man eigentlich drüber nachdenkt, was haben die denn da gerade gesagt, denkt man, seid ihr verrückt? Hört euch doch mal zu.
Ganz schlimme Sache. Hört euch doch mal zu. Ich habe gestern noch mal so ein Rückspiel gesehen von 1995, die Wörter des Jahres, also die Jugendwörter des Jahres. Und das wurde damals noch mit so einer, ist total interessant, mit so einer leichten Ironie vorgetragen von so einer sehr spießigen NDR-Moderatorin, die dann eben sagte, die Jugendwörter des Jahres, und als wollte, also Subtext war so, die Deppen, die jungen, die ganze junge Deppen-Generation redet macht ja, was sie will, so ungefähr. Und da waren dann uncool, chillen und so, waren so dabei in der Auswahl. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was das inzwischen für ein Kult geworden ist, wenn Susanne Daubner das vorträgt. Ich habe letztens auf dem OMR waren Sticker waren produziert worden mit Susanne Daubner drauf.
Ja, na klar, da verkommt man dann zum Meme irgendwann, ne?
Ja, gut. Ich bin da auch nicht mehr weit entfernt, glaube ich.
Also wenn ich neue, coole Jugendwörter hören will, dann höre ich nochmal alte Folgen von Zwei Nasen tanken Super Podcast.
Was da sagt man denn da? Dufte?
Dann sagen die sowas wie chillen. Und dann sagt er, und dann sagt Mike Krüger, sagt, die jungen Leute sagen ja Bro. Und dann sagt er, und dann fragt Gottschalk, sagt dann, ja, was heißt Bro? Und dann wird sagen, ja, und die gehen ja immer viral. Und so reden die dann. Und dann, aber wenn sie wirklich was gut finden, sagen sie, das wäre erste Sahne.
Ja, ich weiß. Also für Thomas Gottschalk ist, glaube ich, das Allerschlimmste, dass Status Quo jetzt langsam irgendwie ausstirbt, weißt du? Weil,
weißt du, was ich letztens gedacht habe? Weißt du, was? Wo so einer ganzen Männergeneration kalt der Schweiß den Rücken runterläuft, ist, wenn irgendwann Mick Jagger mal tot umfällt. Also Gott bewahre.
Ja.
Aber ich glaube, dass der ist ein Symbol für die eigene Endlichkeit, für wahrscheinlich ultra viele Leute. Also wenn der, weil der ist ja immer noch so fit und der hat
Und solange der noch tanzt, denkt man, ich mach das. Also das, bei mir geht das ja noch ewig weiter auch. Ja.
Und ich habe auch überlegt, warum man ihm beim Tanzen irgendwie nicht das Alter anmerkt. Und ich glaube, es liegt daran, dass der eigentlich schon hüftsteif begonnen hat.
So, weil also sein Tanzstil war ja nicht jugendlich, der war einfach nur speziell und deswegen konnte er das natürlich beibehalten.
Ja, das ist genau, es gibt Sachen, die man gut konservieren kann. Zum Beispiel, ich glaube auch, dass ein H.P. Baxter gut altert, weil das ein gut konservierbarer Look ist.
Und darauf haben wir viel zu spät geachtet, das meine ich im Ernst.
Ja.
Weil man muss so früh innerhalb der Karriere anfangen, sich seine Schlachtfelder zu suchen. Wie will ich altern? Also ist es nicht, und es ist viel besser, sage ich mal, bei Sylvie Mais, also jetzt als Beispiel, oder es gibt so einen bestimmten Typ von Frau, den kannst du, oder Frauke Ludowig, weißt du, das kannst du, wie du sagst, das kannst du gut konservieren.
Ja, dass man also mit sich selber ehrlich ist, dass man also frühzeitig sagt, da ist das Ende der Fahnenstange, da gehe ich jetzt schon hin.
Ja.
Und dann halten.
Und dann, wenn man es doch nur alles wüsste. Ich glaube, wenn es wirklich eng ist, und das habe ich lustigerweise, wir kennen ja beide Thomas Gottschalk. Thomas hat mir mal gesagt, weißt du, richtig schlimm wird es nicht nur, wenn sie einen selber nicht mehr kennen, sondern wenn sie auch die nicht mehr kennen, die man selber kannte. Also du hast ja immer, du sagst dann zwar, also vielleicht kennt ihr mich nicht, aber soll ich euch mal was sagen? Ich habe Mama Michael Jackson interviewt und so. Und dann sagen die, aber wer war Michael Jackson?
Ja, weißt
du? Und dann wird es wirklich eng.
Naja, wenn man nicht mehr über drei Ecken prominent ist. Das ist das Problem. Wenn man nicht mal mehr so ein Kontaktprominenter ist.
Ja.
Weil man mal einen kannte, der prominent ist, weil der auch schon nicht mehr prominent ist. Das ist dann irgendwann ganz schlimm. Aber Ich glaube, es ist ja auch irgendwann in Ordnung. Also das ist so, kennst du, wenn du so Filme guckst und innerhalb der Handlung des Filmes wird ein Prominenter dargestellt. Da gibt es dann eine weltberühmte Sängerin, die natürlich nicht in echt eine weltberühmte Sängerin ist, sondern irgendeine unbekannte Schauspielerin, die eine weltberühmte Sängerin spielt. Und das wirkt immer so ganz komisch auf einen, weil natürlich dieses Charisma, diese Energie, die von echten Prominenten ausgeht, die fehlt einem dann in der Darstellung in diesem Film und man hat immer das Gefühl, man denkt die ganze Zeit, ja, es ist halt eine Schauspielerin, die so tut, als wäre sie eine weltberühmte Sängerin. Und so muss es ja den jungen Leuten vorkommen, wenn sie so alte Prominente sehen, um die sich dann so andere Alte so scharen, weil sich die noch darauf geeinigt haben, dass der jetzt was Besonderes ist.
Dass der prominent ist.
Und man selber guckt aber mit einem objektiven Blick drauf und sagt, warum ist der jetzt prominent? Weil man natürlich selber auch als älterer Mensch oder so dann auch denjenigen oder diejenige in ihrer Pracht abgespeichert hat. Das heißt, das Ganze, was jetzt schon so ein bisschen runtergelebt wurde, so im Gesicht und auch in der Außenstrahlung, das sieht man ja nicht, sondern man erinnert sich an die Hochzeit.
Und das ist auch ganz schlimm, wenn man dann damit überhaupt keinen Eindruck mehr schinden kann. Also wie man kennt oder dass man selber oder irgendwie so, weil ja auch, sage ich mal, die Generation drunter und die zwei drunter total anders auf einen und diese Menschen irgendwie gucken und hat man überhaupt keine Durchschlagskraft.
Aber ist das nicht auch trotzdem beruhigend, dass man das Gefühl hat, dass das wird man dann insofern, also zwangsläufig, auch wieder los?
Ja, also... Ja, total. Also ich verspreche mir mit meiner Managerin wirklich jede Woche oder immer mal wieder, wenn wir eben anderen beim Altwerden zugucken, die es nicht so gut merken, dass wir immer sagen, lass uns gegenseitig in die Augen schauen und sagen, jetzt ist gut und dann hören wir auch wirklich auf. Und deswegen, also ich frage mich wirklich, wie verschwindet man aus dem Leben? Macht man es mit einem Knall und sagt, jetzt bin ich weg? Das würde mir zu viel Druck machen, weil dann würde ich sicher nach 2 Jahren denken, vielleicht gehe ich doch nochmal irgendwie
Man muss sich so ausschleichen wie Cortison.
Ja, genau. Genau, das finde ich nämlich auch.
Ja.
Aber wann fängt man damit an?
Ja, einfach also früh, weil wer das, glaube ich, ganz gut macht, also jetzt mal vielleicht mal eine grundsätzliche Bemerkung dazu, ne, wenn man ja immer das Gefühl hat, das sei irgendwie was Schlechtes oder sonst was. Ich finde es ja also toll. Ich freue mich über dieses Älterwerden, freue ich mich die ganze Zeit total. Ich glaube, die Herausforderung ist immer, aber das gilt für jede Lebensphase, aber vielleicht noch mehr für einen älteren Mensch, weil man da natürlich auch ein bisschen eingeschränkt ist, sich vielleicht besser kennt, auch weiß, was man nicht möchte und so, dass man irgendwas findet, was einem dann Freude macht, was dann Spaß macht zu dieser Zeit, was man gut kann, auf das man Lust hat, wo man sich passend fühlt und so. Es geht ja sowieso im Leben nur darum, dass man morgens aufsteht und Lust hat auf das, was man sich so vorgenommen hat. Aber auf die Dinge, die man sich vornimmt, auf die muss man erstmal kommen. Und das wird ja vielleicht mit den Leitplanken, die vielleicht hier und da körperlich, vielleicht auch sogar ein bisschen geistig, ein bisschen enger werden, wird das ja nicht leichter. Aber ich glaube, wenn man was gefunden hat, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, dass man so das Gefühl hat, ich vergesse andauernd Sachen oder ich komme nicht mehr so gut die Treppe hoch. Ja, dann muss man sich halt was suchen, was Spaß macht, wobei man auch mal was vergessen darf.
Und keine Treppe hat.
Treppe hat. Und das
also
ist
ich
die
weiß,
Kunst.
Ich weiß, was das bei mir wird, weil ich gehe aufs Land und werde ein sehr, glaube ich, zurückgezogenes Leben führen. Du hast ja jetzt mit Experte für alles die Möglichkeit, in wirklich viele Berufs- und auch sonstige Skurrilitätszweige reinzuschnuppern, wo du sagst, hier tut sich für mich eine Möglichkeit auf ein zweites Standbein, was ich mir jetzt schon mal aufbauen kann. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich wirklich noch lernen oder kennenlernen?
So genau weiß ich. Also ich hoffe, dass ich mich weiterhin immer für Sachen interessiere. Also ich bin ja wahrscheinlich in dem Alter, wo man sagt, ja, dann würde jetzt so die Midlife-Crisis losgehen und jetzt fängt er an zu spinnen oder so. Ich finde aber die größte Krise, also vor der ich mehr Angst habe, ist, dass man eben nicht anfängt, auf einmal so kuriose Hobbys zu entwickeln, was ja dann immer ein Kennzeichen ist für so eine Midlife-Crisis.
Ja.
Wenn einer sagt, ja, jetzt fängt er an, hier dies und das zu machen und so, jetzt geht's los bei ihm oder so. Das, klar, kann man auch lustig finden. Den Blick finde ich auch nachvollziehbar und finde ich auch, aber ich hoffe also viel mehr, dass mir das andere nicht passiert. Nämlich meine größte Angst vor einer Krise wäre, dass ich irgendwann nicht mehr weiß, was ich machen soll, für nichts mehr interessiere.
Ja,
und
aber das wird ja nicht passieren.
Ja, aber das sehe ich viel häufiger. Also
bei unseren Opas und Omas war das früher so.
So Leute, die so Langeweile mit sich selber haben, die nicht alleine sein
können. Meine Großeltern haben aufs Sterben gewartet eigentlich. Weißt du, das war dann Rente und dann war das sehr strukturiertes Leben und so und dann hat man halt darauf gewartet, dass man irgendwann nicht mehr lebt. So,
also
das wird ja bei uns anders sein. Also
naja,
ich habe ja jetzt schon
gibt,
Panik, dass ich
Wochen.
Nicht alles unterkriege.
Es gibt diese Wochen. Da bereite ich mich auch eher auf den Tod vor als auf das nachfolgende Leben.
Jetzt hör doch auf.
Das ist ja, aber das sind dann natürlich, das sind dann zwischenzeitliche Eindrücke, unter denen ich leide. Also ich möchte es auch nicht überdramatisieren. Aber meine Oma zum Beispiel, meine beiden Omas, haben das eigentlich anders gemacht. Meine eine Oma, mein Opa war sehr krank dann irgendwann und sie musste den immer ins Krankenhaus fahren und dann hat sie mit 60 einen Führerschein gemacht. Und
Wahnsinn.
Damit sie den noch dahin fahren kann. Und dann war es am Ende tatsächlich, die tragische Wahrheit war dann, dass er verstarb und einen Tag später hatte sie ihre Prüfung, die sie dann auch noch geschafft hat.
Oh
und,
nein.
Und sie hat aber dann am Ende irgendwie das Gefühl gehabt, das war so das letzte Geschenk, was er ihr auch machen konnte, diese Motivation zu geben. Das war natürlich auch ein bisschen eine Flucht in diese Struktur, dass sie nicht den ganzen Tag darüber nachdenkt, dass der Opa krank ist. Und dann dass sie dann gesagt hat, ja, aber guck mal, da bin ich noch 15 Jahre Auto gefahren. Die ist auch ganz gut Auto gefahren und konnte uns dann besuchen und war mobil und hatte eigentlich, war das wie so ein Geschenk nochmal, zu sagen, ist alles nicht so schön, wenn man alleine ist, aber so ganz alleine musst du nicht sein, weil du hast jetzt diese Möglichkeit und kannst mit dem Auto noch zu deiner Tochter und zu deinen Enkelkindern fahren und so.
Aber Führerschein hast du ja.
Ich habe einen Führerschein, aber ja, ich finde diese Mentalität gut. Meine andere Oma, die hat mit 70 wieder angefangen zu rauchen.
Ich jetzt mit 50.
Bitte?
Ein bisschen.
Hast du?
Ja, so ein bisschen, weil nicht angefangen, aber ich rauche, naja, wobei, also es ist jetzt manchmal so, kennst du das, wenn du bei Spiegel.de gibt es doch manchmal so IQ-Test, machen sie den IQ-Test und so, und dann mache ich, und da gibt es aber auch manchmal, wie gesund leben sie und so. Und da muss ich jetzt, früher konnte ich immer, nein, trinken sie Alkohol regelmäßig, nein, rauchen sie, nein, und so war ich immer so geil. Und inzwischen will ich immer noch ankreuzen, trinken sie Alkohol regelmäßig, muss ich dann schon so, naja, eigentlich schon. Und dann rauchen sie, ja, und dann gibt es aber nicht die Sache, ja, ich rauche eigentlich nur, weil, und ich bin so ein bisschen im, so, es gibt nicht diesen Rechtfertigungsspalte,
du
sondern
aber
ich muss dann einfach
dafür
eingeben.
Also das, für diesen Move, den ich jetzt gerade so ein bisschen glorifiziert habe, den meine Oma da hingelegt hat, muss ich dir eigentlich sagen, Barbara, das ist zu früh. Wenn du jetzt anfängst mit dem Rauchen, bist du einfach eine, die raucht. Du bist nicht eine ältere Frau, die das Leben genießt, sondern du bist eine mitten im Leben stehende, Frau,
die
anfängt,
nicht im Griff hat.
Du bist eine Süchtige, die Kontrolle über Leben verliert. Das ist was ganz anderes. Das möchte ich jetzt nicht hier so schön reden.
Aber das ist
reden.
Doch auch ganz geil. Ist doch besser als irgendwie, ja. Jetzt rede ich es mir schön, gell? Ich merke schon. Ja, wird das dann immer so, jede Zigarette tötet und so. Das habe ich jetzt, nehme ich jetzt auch nicht mehr so ernst. Aber ich finde, das kribbelt so schön manchmal in den Beinen, wenn man eben länger nichts geraucht hat. Also bei mir ist es schon, nur die Wirkung ist richtig geil, wenn ich halt eine Woche gar nicht geraucht habe. Wenn ich jetzt jeden Abend ein oder zwei Zigaretten rauche, ist es scheiße, weil dann bringt es mir gar nicht. Schmeckt ja auch grauenvoll. Ich hasse alles daran.
Ja, also ich habe
aber es ist ein bisschen Me-Time, weißt du, ich ziehe mich dann zurück und dann setze ich mich manchmal, dann denke ich mir, für mich meine Kinder jetzt beobachten, denken die, ich bin kurz davor, die Familie zu verlassen.
Ja.
Dann setze ich mich nämlich, obwohl ich wirklich das schönste Leben der Welt habe, so in die Terrasse, auf die Terrasse, wo noch so ein kleines bisschen Sonne ist.
Ja.
Und dann zünde ich mir so eine Zigarette an und dann mache ich so.
Ja.
Und dann ist das fast so, als würde ich, weißt du, von Florida träumen, sage ich
ja.
jetzt mal, und von einfach einem Leben ohne Familie und Mann.
Ja,
und ich bin kurz davor, es umzusetzen.
Es ist natürlich auch, muss man sagen, auch eine irreführende Beschreibung, wenn man dann, also auch diese ganzen schönen Beschreibereien zu sagen, man trinkt jetzt noch einen Sundowner, aber eigentlich steht man im Nieselregen hinterm Fahrradschuppen, ne? Und gibt sich noch das halbe Bier rein, sagt, das ist ein Sundowner. Weil es ist so toll, mit einem Sundowner. Und genauso diese Zigarette, ja, das ist ja. so toll und da ist man da und bla 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 und so. Aber eigentlich
du hast doch auch geraucht, oder?
Aber, ja, genau. Und dann stehst du bei 7 Grad in so einen nassen Hausschuhen, stehst du so auf dem Laub unterm Carport und ziehst dir da so ganz eklig so eine Zigarette
Hausschuhe.
Rein, die einem so die Finger gelb macht. Was ist
noch
daran denn sexy?
Ja,
ich habe das auch alles nicht, aber du weißt, was ich meine.
Du hast keinen Carport? Wo packst du denn deine Autos?
Irgendwo auf der Straße. Ich habe nicht meine Garage. Ich wohne ja in einer Wohnung.
Du wohnst in einer Wohnung?
Ja, natürlich. Wieso machen das Leute nicht mehr? Oder was ist das verboten?
Oder machst du das extra? Sagst du das nur, um irgendwie bescheiden rüberzukommen vor allem?
Nein, ich wohne in einer Wohnung. Ist das
eine richtige Wohnung? Da wohnen auch andere Leute mit im Haus?
Da wohnen super viele andere Leute mit im Haus. Ja.
Und die erzählen jetzt genau zu dem Zeitpunkt überall rum. Du weißt schon, dass ich mit dem Klaas im Ding und der hat nasse Hausschuhe und so.
Das ist denen äußerst egal. Die haben alle ihre eigenen Sorgen. Und wir sind aber auch ganz gute Nachbarn. Es gibt immer mal wieder so ein, zwei Verrückte. Ist ja eine statistische Unmöglichkeit, dass wir gar keinen Bekloppten haben bei uns im Haus.
Mhm.
Aber an sich kommen wir gut miteinander klar, alle.
Jetzt, ich habe mich vorhin gefragt, du drehst ja echt ein großes Rad. Also ich meine, davon war ja wirklich jetzt nicht auszugehen, also auch in deinem eigenen Kopf glaube ich nicht, dass du irgendwann mal so, du bist der Chef. Du bist Chef.
Von was?
Ja, von ganz vielen Sachen. Ich war doch schon da. Das gehört ja alles dir, der ganze Bums da. Wenn ich da hinkomme, da sind ja Studios, da sind so alle, die cool sind. Ich denke mir immer, boah, zwischen Sophie Passmann und Micky Beisenherz, wenn da mein Foto hinge, es wäre so cool, ja. Weil da sind ja alle coolen Leute, gehören ja zu euch. Ihr seid ja so die coole Gang und ich bin RTL. So. Und dann denke ich mir immer, ich wäre so gerne auch manchmal da, so in dem Kosmos zwischen Klaas, Joko und so. So.
Wir haben da keine strenge cool. Türpolitik. Du kannst gerne jederzeit vorbeikommen. Du warst ja auch schon mal
ja,
hier.
Aber vorbeikommen,
man
bleibt ja ein Außenseiter.
Du kannst,
weißt du?
Auch, kannst auch hier bleiben von mir aus. Wir finden einen Platz. Wir haben für, also da habe ich ein offenes Ohr.
Nee, wir haben für was?
Ich habe gerade überlegt, dass Sabine ist ja auch immer noch bei uns. Weißt du?
Wer ist denn Sabine?
Sabine ist...
Heinrich?
Nee, nicht Sabine, Sabine Heinrich, nein, wir haben...
Christiansen?
Es ist eine andere Geschichte, es hat jetzt nicht so viel mit dir zu tun, aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich habe sie heute Morgen wieder gesehen und viele Zuschauerinnen und Zuschauer wird das vielleicht interessieren, weil wir hatten früher, wir hatten unsere Studios in den alten Studios an der Bufa, das ist, wo früher die Hitparade war.
Ja.
Und da gibt es das Studio 1, wo Dieter Thomas Heck da schon damals Fernsehen gemacht hat und so. Und da
in Tempelhof, am Tempelhofer Feld, ne?
Ja,
und
genau.
Gegenüber die Keksfabrik, wo es immer so herrlich nach Vanille riecht.
Genau, ja. Gegenüber ist Balsen und Da, ja. Immer wenn die ein Fenster auf Kipp haben, riecht es nach Keksen. Und gegenüber sind so alte, mittlerweile sind die so ein bisschen modernisiert, aber früher waren die richtig runtergerockte alte Studios. Und da haben wir Zirkus Halligalli gemacht und da gab es eigentlich kaum Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Nur eine Person und das war Sabine, die dort die kompletten Studios alleine sauber gemacht hat. Die hatten nachts um 2:30 angefangen und hat dort gearbeitet als Reinigungskraft. Und
ja.
Hat natürlich 27 Jahre da gearbeitet. Das heißt von Dieter Thomas Heck bis Kurt Krömer.
Die kannte
da
sie wirklich alle. Ja.
Die kannte sie wirklich alle, war aber ganz alleine da und als wir da eingezogen sind, war das für sie, auf einmal war da wieder was los und wir haben uns wohlgefühlt und sie war dann auch Teil unserer Shows und war dann auch...
Oh, natürlich, die kenne ich doch.
Ja, Sabine.
Na klar,
genau.
Die war doch in der Show immer. Ja,
ja, ja. Genau. Und, ja. Und Sabine ist ja immer noch bei uns, weil wir sind dann irgendwann, haben wir gesagt, wir gehen jetzt woanders hin, weil wir sind jetzt nicht mehr in diesen Studios und dann stand Sabine da mit ihrem Arbeitsgerät in der Ecke und hat traurig geschaut.
Oh nein, ja klar.
Und dann haben wir gesagt, ja Sabine, wir wissen jetzt nicht mehr genau, was wir machen wollen, aber willst du bei uns arbeiten? Und dann hat Sabine gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, was willst du denn bei uns arbeiten? Dann hat sie gesagt, sie möchte gerne wieder sauber machen.
Ich will einen Podcast machen.
Ja, sie möchte gerne einfach so ab und zu mal wieder was drehen und ansonsten möchte sie ihre alte Arbeit weitermachen, mit Unterstützung, aber mit mehr Leuten. Und ich gesagt, gut, okay. Und deswegen ist es so, wenn ich jetzt hier morgens auf den Hof fahre, sitzt meistens Sabine da, weil die dann fertig ist mit ihrer Arbeit und dann trinken wir noch einen Kaffee zusammen.
Och,
und dann,
nein, ist das schön.
Und das seit vielen Jahren.
Also
und,
das heißt, du bist nicht nur Chef, du bist ein guter Chef.
Na, so war es nicht gemeint, sondern ich will dir einfach nur sagen, wenn du hierher kommen willst, wir finden auch für dich was.
Ach so, hänge ich mit der Geschichte zusammen.
Ich habe ja gesagt, es passt nicht so sehr. Nein, es passt
na
nicht
ja,
so
doch.
Sehr.
Also ich habe schon verstanden, was da dein Hintergedanke ist. Ich meine, du hast mit Florida Production Ding, du machst Studio Bummens, du hast da dann diese ganzen Produktionsstätten, dann ist da unten so ein Café, da hängen nur so coole Typen rum und so. Und der eine hat mich gleich, einer deiner Kollegen hat mich gleich, es war total nett, weil ich war wirklich so alte Welt trifft auf neue Welt. Einer deiner Kollegen kam gleich auf mich zu sagen, ganz betroffen, hat er mich so fast so, hat gesagt, komm rein, hier gibt's eine Vollkornschnitte und mit Avocado und so. Und dann hat er gesagt, magst du? Ich habe mir gestern nochmal deine ersten Harald Schmidt Auftritte angeschaut, hat er zu mir gesagt. Und da habe ich gesehen, wie der Harald Schmidt sich so sehr auf deine Brüste bezogen hat. Und das hat mir richtig wehgetan, hat er gesagt.
Das hat jemand dir gesagt, das denkst du dir doch aus.
Ich wollte dich mal fragen, wie du damit umgegangen bist, dass der Harald Schmidt dich so reduziert hat auf dein... Und dann habe ich so gesagt, wollen wir uns den Auftritt gemeinsam nochmal anschauen? Weil ich hatte wirklich ein Taschentuch über der Brust hängen, ein glitzerndes, ja, was hinten mit zwei Schnüren zusammengehalten wurde und habe mich bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit gestreckten Beinen nach vorne gebeugt, um mir irgendwas unterm Stuhl hervorzuholen und so. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich da völlig unschuldig in eine Situation geraten bin und so. Und er war so süß, weil der war so ganz geschult halt auf die heutige Zeit, ja, und hat mich gleich mal so zur Seite genommen und hat so gesagt, es ist mir nur aufgefallen, da wollte ich dich jetzt nochmal fragen, wie du das empfunden hast.
Ey, das klingt für mich ja fast ausgedacht. Ist das wirklich passiert?
Das ist wirklich passiert.
Ah ja,
kannst den Jakob fragen.
Ja, na, Jakob ist immer sehr betroffen von sowas. Das stimmt, ja. Ich frag mal rum. Also, aber konntest du das aufklären? Also konntest du
ja, ich habe gesagt, du, ich glaube, am Ende ist ja alles so gelaufen, wie es sollte. Und ich meine, das war ja auch ein Teil meiner Inszenierung und irgendwie, ich war ja kein Opfer, ich war ja Inszenator sozusagen und deswegen, das war schon okay. Ja, ja, gut, dann ist gut, das ist gut, wollte ich nochmal nachfragen, hat er so gesagt.
Ja, gut, aber das, also, ja, also was ich sagen kann, ist, dass ich mir das immer so vorgestellt habe, also zum Beispiel, ich wollte jetzt nie irgendwie, ich hatte nie unternehmerische Ansprüche oder sowas, bis heute auch ehrlich gesagt nicht, sondern ich habe mir immer überlegt, wie macht denn der Job, den ich da jetzt so beginne, wie würde der denn auch weiterhin noch Spaß machen? Und meistens ja eher, indem man die Menschen um sich herum hat, die man gerne mag, mit denen man gemeinsam sich das ausdenkt und so. Und das ist ja fast eine naive, fast schon so kindliche Vorstellung. Ich möchte mit meinen Freunden irgendwann mal irgendwas machen und dann wohnen wir da alle zusammen und so.
Bei dir ist es ja wirklich genau
so,
oder?
Es geht so, genau. Und es hat funktioniert. Und ich bin... auf eine Sache bin ich wirklich stolz, dass wir das bis jetzt, egal wie es jetzt weitergeht und so, ne? Also, aber ich rede jetzt einfach heutiger Tag haben wir es geschafft, so viele Jahre, nicht nur Joko und ich natürlich, aber eben auch alle drumherum, dass wir es schaffen, irgendwie zusammen zu bleiben und miteinander das zu machen. Und das ist etwas, da fühle ich mich wirklich wohl mit, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin so alleinreisender Geschäftsmann, der dann irgendwo immer in irgendwie so vorgefertigte Systeme hinein muss. Da muss man sich dann mal erstmal so bekannt machen. Da müssen alle erstmal lernen, was will der.
Was Leute da draußen nicht wissen, ist ja, dass wenn du eine neue Sendung übernimmst, hast du eine neue Produktionsfirma, die da dran hängt. Das heißt, du arbeitest wieder mit neuen Leuten. Das Ding, die machen alles wieder ganz anders. Neue Studios, neues Ding, neue Maske. Nein,
natürlich nicht so, genau.
Ja, und das ist natürlich viel besser, wenn man einfach alles selber macht. Aber ich meine jetzt vom ergonomischen Bürostuhl über den das Bio-Klopapier, den Nachhaltigkeitsansprüche, die man an so eine Produktion hat, sind das Sachen, mit denen du dich dann beschäftigst? Nein.
Ich beschäftige mich insofern damit, als dass es ja ganz viele Leute gibt, die ihre eigenen Ansprüche formulieren können. Sonst funktioniert das ja sowieso alles nicht. Also das ist ja der Grundgedanke. Man arbeitet ja nicht mit Leuten zusammen, weil die einen so nett finden und einem gerne Gefallen tun wollen, sondern man muss ja eine Atmosphäre schaffen, in der jeder seine eigene Perspektive entwickeln kann, in so einer gemeinsamen Gruppe. Und da gibt es verschiedenste Ansprüche. Und wenn es darum geht, wie wollen wir hier alle zur Arbeit gehen und wie fühlen wir uns wohl, dann, na klar, entscheiden wir das alle gemeinsam. Aber also man hat ja heute auch die Herausforderung, und das finde ich auch eine total okaye Herausforderung, zu konkurrieren mit beispielsweise einem Homeoffice oder überhaupt mit der Frage, warum soll man ins Büro gehen? Warum soll man denn zusammen sein?
Aber zu euch kommen die, da würde ich doch jeden Tag hingehen, schon allein da morgens da in dieses Café, und dann ist das so eine, ist ja wie zu Hause, ist wie nach Hause kommen, wenn man zu euch kommt.
Es ist schön, ja genau, ich bin da auch gerne, und diese Orte zu schaffen, das ist ja jetzt auch nichts, da haben wir ja insofern nichts davon, das merkt man ja nicht in der Show am Ende, sondern das ist nichts, was jetzt, ja vielleicht schon so, aber das ist jetzt nichts, was man jetzt auf Effizienz runterrechnen kann, sondern das ist etwas, das ist ein Ort, in dem man gerne ist, genau, und seit man sich nicht mehr und seit eben keiner, Barbara, mehr raucht und sich keiner mehr irgendwo trifft, muss man ja auch die Möglichkeit haben, dass sich mal Leute, die vielleicht nicht zusammenarbeiten, mal treffen und mal miteinander reden und so. Und sich so fühlen, ja, wie eine große Gruppe, auch wenn man natürlich teilweise in kleineren Gruppen an unterschiedlichen Dingen arbeitet und so. Und und das entscheiden wir dann. Und das ist dann je nach Bedürfnissen und nach dem, was eben so die Zeit oder auch so die Gespräche hier so bringen. Das macht mir Spaß, ja. Ich muss nicht immer alles alleine machen, aber das ist ja auch der Trick, wenn man zusammenarbeitet. Das ist ja sowieso der Trick.
Ja, auch meine Familie, meine Arbeitsfamilie, ich könnte gar nichts. Also ich man funktioniert ja auch im Ping-Pong. Ich bin ja nicht der Typ, der morgens reinkommt und sagt, ja Freunde, ich habe geträumt. Folgendes werden wir nächste Woche umsetzen. Sondern ich bin ja eigentlich ein Spielball des sozusagen des Ping-Pongs, und der eine sagt das, der andere sagt das, und so kommt man ja dann auch irgendwie zum
guten
Ergebnis.
Oder?
Aber nur so geht's.
Ja, genau, ist doch auch gut, wenn man nur seinen, in Anführungsstrichen, Job machen kann. Wenn man nicht jetzt noch den von jemandem anders machen muss, sondern jeder hat so seinen Bereich, und Joko und ich sind natürlich so ein bisschen die Außenminister unserer gemeinsamen Arbeit. So sehen wir das aber auch immer. Und dann funktioniert das. Und wenn ich teilweise Kolleginnen und Kollegen sehe, die aus welchem Grund auch immer das jetzt nicht derart haben. Das tut mir dann natürlich auch manchmal leid, weil ich auch wüsste, da kannst du so viel Talent und Lust und Zeit und Ausgeschlafenheit an den Tag legen, wie du möchtest. Das kriegst du einfach alleine nicht hin, weil man Sachen alleine nicht schafft. Und wenn man und es ist vielleicht auch ganz gut für die Charakterbildung, dadurch, dass wenn du mit Menschen so lange zusammen bist, ist man sich ja gegenseitig zwangsläufig ein Korrektiv, weil man ja auch Kompromisse eingehen muss, man muss sich Diskussionen stellen, man muss irgendwelche Situationen miteinander klären. Wenn man immer nur sagt, mir doch scheißegal, dann steht man früher oder später ja sowieso alleine da. Das heißt,
bei mir ein bisschen die Gefahr,
weil
ich bin natürlich immer in neuen Umfelden und ich bin total lieb. Ich sage nie irgendwas, aber manchmal kommt in mir kommt dann doch was hoch, und dann muss ich sagen, da könnte es passieren, dass wenn ich sowas öfter hätte und in einer festen Struktur arbeiten würde, dann würde ich vielleicht doch mal so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, dann würden die mich vielleicht doof finden oder
meinst
so.
Du? Aber du bist doch trotzdem, traue ich dir zu, dass du Leute, also das weiß ich ja sogar so ein bisschen, Leute um dich herum hast, die sich auch mal trauen und sagen, Barbara, du nervst, halt es mal die
Eine
Schnauze.
Managerin, die ist der Chef. Es ist wirklich so, dass die entscheidet ja auch ganz viele Sachen. Also die guckt mich dann an und so, und dann höre ich sofort. Also die würde, wenn die sagen würde, hör mal jetzt auf zu essen, du musst jetzt mal hier und so, würde ich das sofort machen.
Ja, aber
also
weil
dann immer alle zu mir
gut,
sagen,
oder?
Du bist ja der Chef, sage ich, ich bin überhaupt nicht der Chef, sie ist der Chef.
Ja, aber das ist doch auch gut, oder? Dass man sich das
Total.
Erhält, dass da jemand ist, der dann immer auch mal sagt, das war eine sehr schlechte Idee und wir werden das auf gar keinen Fall machen.
Also das sagt sie. Und dann, was auch sehr lustig ist bei uns, wir kommen letztens dann wieder aus der Sendung raus, ja, und dann wir eigentlich alle so fröhlich auch ein bisschen totgespielt nach 4,5 Stunden RTL. Da ist es ja dann 12:45 oder 1, wenn wir in die Garderobe kommen und so. Mhm. Und dann, ich weiß noch, Sascha war noch dabei und so. Also war so eine Sendung, ist schon länger her, 1,5 Jahre oder so. Und wir kamen eigentlich so ganz fröhlich irgendwie nach oben und ne, war doch schön. Und dann sagt meine Managerin, das war das Beschissenste, was wir seit langem gemacht haben.
Na, sehr gut. Ja, und dann war das wohl auch so. Und ich finde wirklich, du kannst...
Wir waren alle so total, oh, so, okay.
Ja, man will das in so einer Stimmung, in so einer Feierabendstimmung will man das nicht hören. Das stimmt schon. Ne? Man will auch nicht jetzt die private Laune von einem, von irgendwem da so reingewürzt bekommen in so ein Urteil. Und man kann das natürlich auch anders sagen. Robbie Williams hat mir ja mal gesagt, wie man damit umgeht, ja. Wenn jetzt ein Freund von der Bühne kommt. Und dieser Freund ist so, ne, wie du sagst, so, hat so, ist so euphorisch und ist so, ne, schwitzt so und kommt so pumped up so von der Bühne runter. Und man weiß aber, es war richtig kacke. Und man will das aber jetzt nicht sagen, weil in irgendeiner Verbindung steht man zu dem, man muss aber irgendwas sagen. Der sagt, und wie war's? Und dann gibt es zwei Sachen, die man sagen kann. Die erste war, dass man einfach sagen kann, you did it again. You did it again.
Okay,
man lügt
merke ich
nicht.
Mir.
Und er wird in dem Moment wieder sagen,
you did it again.
You did it again, whatever. Okay. Aber you did it again. Und die zweite Sache ist, die man sagen kann, you must be very proud of yourself. Kann man auch sagen. Und man lügt nicht.
Ja, okay, das müssen wir uns merken. Es gibt viele coole Sachen. Ich finde sowieso, von Robbie Williams kann man wirklich lernen. Jetzt spielen wir ein Spiel. Lieber Klaas, liebe Barbara, wir mussten uns von Barbara in den letzten Wochen immer wieder anhören, was Klaas doch für eine tolle Redaktion hat, die so mega kreativ ist. Ja. deshalb wollen wir jetzt endlich klären, welche Redaktion wirklich besser ist. Wir, die von Barbara oder die Redaktion von Klaas. Ihr spielt nämlich Ich habe was, was du nicht hast. Ist ja sehr lustig, das Spiel. Ich weiß ja immer nichts, was hier passiert, deswegen freue ich mich. Wir haben eine Liste mit Fragen über eure Redaktion vorbereitet. Bitte beantwortet die Fragen, damit ihr endlich Gewissheit habt. Viel Spaß, die siegessichere Redaktion. PS, Florida stinkt.
Okay. Ja, okay, ich hoffe, dass ich mich an alles erinnere, was wir haben.
Welche Redaktion hat die ungewöhnlichsten Talente? Klammer auf, wir haben jemanden, der Penisse aus Salzteig herstellt. Das stimmt wirklich.
Ja.
Und dieser Penis hängt immer über dem Mann der Woche. Der wird immer ausgedruckt und also überwiegend interessiert man sich für Männer in unserer Redaktion. Mhm. Und um dieses Bild des Monats hängt oder Woche hängt immer so ein Salzteig-Penis. Der ist aber letztens jemandem runtergefallen. Wem nochmal?
Micky Beißenherz hat ihn mitgenommen.
Der Micky Beißenherz hat ihn mitgenommen.
Oh. So. Also ich würde
kannst
das.
Kannst du da mithalten?
Ja, ich würde jetzt den Pluspunkt mal auf unserer Seite verzeichnen, weil wir niemanden haben, der das macht. Ich würde einfach mal sagen, ist das nicht ein Pluspunkt, dass wir keinen haben, der Penis aus Salzteig macht? Ist das nicht toll?
Auf den ersten Blick denkt man, bei uns sind sie verrückt, aber es ist ja, weißt du, positiv verrückt sind sie.
Ja, positiv bekloppt. Ja, so Junggesellenabschiedsverrückt. Ja, das
trifft's
ziemlich
gut. Und
eine witzige Mütze und so gleiche Polohemden, wo irgendwie die Namen draufstehen. Ja, witzig.
Und ein Pimmel ist immer irgendwo zu finden.
Ja, dann kommen die mit dem Bierbike zur Arbeit, oder?
Na, aber nur weil die sind nicht so gut auf Sportgeräten alle. Wie viele Zigarettenpausen gibt's in der Redaktion? Ja, keinen, auch keinen.
Also ich weiß ehrlich gesagt gar, also gibt es so feste Pausen, muss man so ein- und ausstempeln? Ist das wie am Flughafen, wenn diese Security-Check-Mitarbeiter immer darüber reden,
sie
wer
sind
wann,
fünf Minuten
wer,
über, die, über den
wer
Slot.
Wann Pause gemacht hat und gerade eben war die Martina, hat schon Pause so, gemacht, jetzt mach ich nochmal Pause, ich war mit dem Detlef schon mal einmal rauchen und jetzt sie schon wieder rauchen.
Klar. Sag mir bitte, dass das kann doch nicht wahr sein. Das ist das Thema, was mich am meisten umtreibt.
Immer nur darum.
Also bitte für die Leute, die jetzt nicht so oft fliegen. Ihr müsst euch einmal einen Flug buchen, der vom Berliner Flughafen aus startet, weil du bist als Passagier wirst du durchgereicht, du bist störendes Accessoire, du bist Zuhörer in der Pausendiskussion des Check-in-Personals.
Ja. Es geht immer nur darum, wann wer mit wem rauchen war und wer als nächstes darf und wer gerade wiederkommt und wer schon zweimal statt dreimal war.
Das ist ein Theaterstück auch, weil die raunen sich das ja nicht zu, dass der sagt, ich habe gleich Pause, sondern das ist Schreien über den Scanner, über das Ding rüber. Ich bin seit 5 hier. Ich, in 10 Minuten schicke nicht hier bei mir. So geht's da die ganze Zeit. Und man fühlt sich wie so ein, als wollte man sagen, Entschuldigung, ich möchte Sie gar nicht in Ihrer Pausendiskussion.
Kann mich jemand abtasten? Kann mich einmal kurz jemand abtasten?
Nicht, dass du das auch so empfindest.
Ja, ja.
Das ist Wahnsinn. Man ist nur so Staffage für deren Pausenschauspiel.
Ja, ich hab ja tatsächlich genau aus dieser Erfahrung mal eine Serie mal gemacht für Join. Die ist jetzt schon ein paar Jahre her. Die kann man noch angucken. Die heißt Check Check. Und die geht um eine Security-Check-Mitarbeitertruppe, die an einem sehr verlassenen Flughafen, wo nur dreimal die Woche überhaupt was fliegt, arbeitet. Und diese nicht besonders homogene Zusammenstellung an Menschen, das sind ja immer so Leute, die sich sonst im Leben nie in der Gruppenstärke treffen würden, die dann aber zusammen an so einem Check arbeiten, obwohl die aus sehr unterschiedlichen Leben da irgendwie hingekommen sind.
Ja.
Und das hat mir so eine Freude gemacht, dass wir dann auch mit richtigen Security-Check-Mitarbeitern die ganze Zeit Interviews geführt haben, um herauszufinden, wo die alle immer herkommen. Und alles, was man denkt, stimmt. Und es ist tatsächlich auch so ein familiärer Rahmen, wenn es gut läuft.
Ja, ja, total. Also ein bisschen so wie bei euch. Welche Mitarbeiter-Goodies gibt's für die Redaktion? Fitness-Mitgliedschaft, so muss es heißen. Ist jetzt eine unzulässige Abkürzung. Fitgliedschaft, Obstkorb, Fahrradleasing. Habt ihr da was anzubieten?
Also, wir haben zwei Sachen dafür. Also Obst gibt's natürlich die ganze Zeit.
Es gibt, und das bezahlst alles du?
Weiß ich nicht, aber es gibt hier Obst, das müssen Sie jetzt nicht selber mitnehmen. Aber das finde ich jetzt
du weißt so. Gar nicht, das zahlst alles du, das weißt du nur gar nicht.
Was, vermutlich,
und
ja.
Der geht jetzt gleich nach Hause, geht jetzt gleich raus.
Den einen oder anderen
fress
Apfel.
Fress dir
wieder meine Äpfel.
Die Flugmango.
Ja, nein.
Und achtet ihr bei der Anschaffung des Obstes auch darauf, dass es regional ist?
Wahrscheinlich. Also der Bio-Apfel aus Chile, das kommt uns nicht ins Haus.
Nee.
Also
okay.
Das wird vermutlich hier irgendwo freiwillig vom Baum gefallen sein, im alten Land, in Hamburg oder sonst wo. Aber ich habe im Keller bei uns selber ein Fitnessstudio praktisch eingerichtet. Ich habe, bei uns im Keller gibt es einen so ein Abteil, so ein Kellerabteil. Und da habe ich irgendwann vor, glaube ich, 2 Jahren oder sowas, habe ich alle möglichen Geräte, die man so braucht, gekauft. Und dahingestellt und dann kann man sich einen Schlüssel holen vorne und man kann da, wenn man will, Sport machen. Und da gibt es jetzt keine klassische Mitgliedschaft, sondern da darf jeder rein, der Lust hat. Das ist so ein Kellerabteil, das ist auch über die Monate immer schöner geworden, weil jeder hat dann irgendwie so ein bisschen wohnlicher da gestaltet.
Mhm.
Und da kann man, wenn man will, kann man da Sport machen, das ist schön.
Gehst du da auch hin? Weil du siehst, du bist ja sehr gut in Schuss.
Da gehe ich manchmal hin, wenn ich Langeweile habe, dann gehe ich da auch hin, ja genau.
Das ist keine Langeweile.
Ja doch. Manchmal schon. Weil,
aber du gehst ja tagsüber. Du bist doch niemand, der sagt, 18:30 Uhr, ich gehe jetzt nochmal unten in den Keller und ein paar Hanteln stemmen, sondern du machst es während der Arbeitszeit.
Ja, oder, natürlich. Oder morgens, bevor es losgeht. Ja, so Hanteln stemmen oder sowas. Aber halt irgendwie, da kann man das machen. Man kann ja auch so joggen. Das ist ja hier wie so eine kleine Halbinsel. Da kann man auch so rumlaufen und so. Das machen wir alles. Und wir haben jetzt eine große Fahrradreparaturtag haben wir gehabt. Habt ihr das auch gehabt? Fahrradreparaturtag? Da kann man sein Fahrrad mitnehmen. Und dann sind hier Leute, die reparieren die Fahrräder für alle.
Scheiße, der Punkt geht, glaube ich, an euch. welche Produktion?
Aber könnt ihr auch haben. Ich kann euch einen Kontakt verbinden. Könnt ihr auch Fahrradreparaturtag machen?
Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe auch mal eine Zeit lang das Fahrradfahren ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gab ja mal eine Zeit zwischen, ich sage jetzt mal, 20 und 45 oder zwischen 20 und 40 bin ich einfach gar nicht Fahrrad gefahren.
Ja,
also ich musste es fast wieder ganz neu lernen.
Ja, du hast wie so eine Politikerin, hast du dann, fast Autofahren verlernt, weil man nur noch die Welt eigentlich nur noch durch die Rückscheibe einer S-Klasse wahrnimmt. Ne? Das ist
ja,
so
klar,
dein Leben wahrscheinlich.
Ja, klar. Und bei mir ist es sogar eine ziemlich geblurrte Welt gewesen, weil ich ja auch immer noch diesen Sichtschutz, dieses schwarze Netz hochgefahren habe, weil ich jahrelang auch nicht wusste, dass man das Einzige ist, was man noch händisch einrollen muss, während alles andere ja automatisch geht. Dann habe ich alle Knöpfe gedrückt und dachte mir, na, meine Welt bleibt grau eben irgendwie. Aber so ist es eben als Star. Es muss ja auch Nachteile geben. Aber das finde ich toll. Okay, eine Fahrradgeschichte, super.
Ja,
das
Fahrradreparatur, so zum Frühling. Da kann man da
also
seinen alten Drahtesel wieder flott
gelernt,
machen. Ja,
für mich war das auch eine klare Weiterentwicklung. Erst fährt man Fahrrad und irgendwann fährt man nur noch Auto. Und jetzt versuchen wir wieder Fahrrad zu fahren.
Ja, das ist aber auch, weil du wahrscheinlich so wie ich auch, weil ich in meiner Kindheit, meiner Jugend halt überall mit dem Fahrrad immer hinfahren musste. Als Oldenburger Junge
klar,
ist das natürlich so. Und auch bei Wind und Wetter. Und es ist ja immer Wind und Wetter dort. Und mich hat auch nie jemand irgendwo hingefahren. Das heißt, nie. Ich bin nie irgendwo hingefahren worden. Nie. immer musste ich selber überall hinfahren und da sind auch viele Hobbys, sind auch deswegen keine mehr gewesen, weil ich da zu weit mit dem Fahrrad hinfahren musste, weil ich wollte mal Gitarre spielen lernen und meine Eltern haben mich am anderen Ende der Stadt irgendwo angemeldet und ich musste bei Gegenwind immer so an der Hunte, an diesem Fluss, der durch Oldenburg fließt, an der Hunte am Klärwerk vorbei mit meinem Fahrrad und der Gitarre auf dem Rücken und Gegenwind. Donnerstags um 4:30 unten in der Polizeistation war das, in so einem Raum, den die sich da gemietet haben. Und es war so scheiße. Ich bin da ein halbes Jahr lang, habe ich mich dahin gequält. Und ich habe schon immer ab Dienstag immer schon Bauchschmerzen gehabt, dass ich da donnerstags wieder hinfahren musste, ganz nach Osternburg. Und habe dann irgendwann das Gitarre spielen. Was hätte aus mir werden können?
Ich wollte gerade sagen, was hätte aus dir werden können? So spielst du noch nicht mal Gitarre, oder?
Nicht mal Gitarre. Ich hätte Oldenburgs Antwort auf Carlos Santana werden können, aber... Aber weil
ja, oder
Eltern
Nico Santos
waren,
auch. Oder weißt du, einfach so eine Gitarre ist ja immer sehr wahnsinniger Dosenöffner.
Genau, das ist das große Ding, da suche ich nach. Ich muss irgendwie wissen, wie ich
du
mich
rankommst,
da,
ne? Ja. Ja, aber sei mal froh, dass du das alles, dass du dieses Werkzeug dazu nicht hast, weil das ist ja, du hättest ja so viele Chancen, du wüsstest ja gar nicht, wie du deine Liebe gleichmäßig verteilen kannst. Deswegen ist doch gut, dass
ich verteile
da
meine Liebe sehr gleichmäßig seit vielen Jahren auf ein und dieselbe Frau und das ist, glaube ich, auch eine gute Idee.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall. Du, das war ein sehr lustiges Spiel. Vielen Dank dafür.
Habe ich gewonnen?
Nein, das ist eine unentschiedene Sache. Das konnten wir jetzt ja auf die Schnelle gar nicht klären.
Ich dachte,
aber
darum ging es, dass man dann danach sich da irgendwie...
Bist du so Stefan Raab-mäßig immer so im Kompetitionsmodus?
Ich kann nichts dafür, wo du deine Wochenenden, mit wem du rumhängst am Wochenende. Jetzt hör auf, mich mit Stefan Raab zu vergleichen, nur weil der dir jetzt vorne im Kopf ist, weil du das ganze Wochenende hat er dich vollgequatscht. Und jetzt fängst du an, mich mit Stefan Raab zu vergleichen.
Der ist mir wirklich vorne im Kopf. Der ist mir wirklich vorne im Kopf.
Ist ja klar, du warst am Wochenende mit Stefan und deiner Delegation, ne? So nennt man das.
Ja.
Warst du in Basel und
beim ESC
und
ich sag mal so, der Stefan ist euphorisch und das liebe ich ja bei Menschen.
Der brennt.
Wirklich, der brennt und zwar an zwei Enden und sitzt vorne auf der Stuhlkante.
Ja.
Und dann denke ich mir immer, ich finde das so toll, wenn Leute so brennen für was, weil ich neige natürlich schon jetzt dazu, wenn dann jemand, weißt du, reinkommt und einem eine neue Sendung vorstellt oder du weißt ja, wie es ist. Ja, du schreibst ja deine neuen Sendungen immer selber, aber ich muss ja immer nochmal auf den Anruf warten. Der kommt ja auch regelmäßig, wollen sie das und das machen und dann muss man ja schon immer gucken, dass man nicht so
Aber ich glaube aber trotzdem, dass, also ja, genau, bei Stefan, das begeistert mich auch wahnsinnig und mal ganz ehrlich, also welche Platzierung da am Ende bei raus ist doch wirklich egal. Also weil das wird dann natürlich so deutsch, wie das dann ist, wird dann,
jetzt ernsthaft mal,
also für mich, mir ist das sowieso alles egal da, aber ich denke, wenn mir irgendwas am ESC jetzt nicht egal sein kann, dann, dass es irgendwas in die Welt gebracht ist, über das sich die Leute mit Leidenschaft unterhalten, das dann in dem Moment super ernst nehmen, Spaß dran haben, Kreativität fördern, diese Inszenierung dort herstellen. Ganz viele Leute gucken zu. Man sieht so State of the Art von Inszenierung auf Bühnen. Was ist möglich? Was ist technisch möglich? Was kann man regiemäßig machen? Das ist alles toll. Und dann am Ende so zu tun, als sei das jetzt alles nichts, nur weil man irgendwie eine andere Platzierung hat. Es ist doch völlig am Ende super egal. Hauptsache, da gucken Leute zu und man schießt da ein bisschen Blut in die Adern. Dass
naja,
sowas
und der Stefan wäre doch auch nicht angetreten und hätte gesagt, also wir wollen mal wieder irgendwie weiter vorne landen.
Nein.
Oder für uns wäre die linke Seite der Tabelle super, sondern der sagt natürlich, ich will Erster werden.
Ist und, auch richtig, sonst macht das ja alles keinen Spaß.
Ganz genau. Und Erster werden wir so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Finde ich exakt die richtige Einstellung. Man muss da hingehen und ansonsten, das ist doch auch keine Show-Ansage. Also das ist doch gegen jede Regel, die irgendwo einer in Las Vegas mal auf eine Steintafel gekloppt hat, dass man nicht sagt, man will Erster werden. Natürlich sagt man, man will Erster werden.
Aber den Stefan haben sie natürlich auch pressemäßig so ein bisschen gefressen. Der ist jetzt auch nicht unbedingt eng mit der Bild Zeitung in Kontakt. Wie ist denn das bei euch? Ihr kriegt doch immer nur, ich hab noch niemals über dich irgendwas Negatives gelesen.
Doch, gibt's auch. Ja.
Ja, aber jetzt nicht so, dass sie dich so auf dem Kieker haben oder so, euch beide.
Weiß ich nicht,
mal,
wie man auf dem, ich habe auch nichts gegen irgendwen jetzt grundsätzlich. Also weiß ich nicht so richtig, aber ich glaube, wenn man irgendwie Scheiße baut, wird das auch bemerkt. Also ist ja auch richtig so. Ich meine, so dafür ist es ja da. Also finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, dass wenn man mal wirklich irgendwo daneben liegt, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn das einer bespricht irgendwo. Also
ja,
weil in so vielen Jahren, da ist doch klar, dass man auch mal irgendwie
ist
was,
auch ein bisschen Ausschuss
was Dummes
mit dabei,
sagt
aber
oder tut oder irgendwie ungünstig sich verhält. Ja, und dann gibt es da...
Willst du immer noch Wetten, dass moderieren?
Nee, ich glaube, der Zug ist jetzt nun langsam, also nicht mehr in Sichtweite.
Ja, gell?
oder? Den hat aber auch, muss man auch sagen, das hat ja auch Thomas gut gemacht. Der hat ja nicht nur Wetten, dass beendet, sondern der hat ja mit seiner letzten Ansage das ganze Genre zugeschüttet. Der hat ja einfach gesagt, so, also der hat ja mehr oder weniger durch die Blume, jetzt auch gar nicht so fragil, hat er ja auch gesagt, subtil, der hat er ja auch eigentlich gesagt, ja, wer das macht, ist ja auch ein Trottel, weil das kann man ja gar nicht mehr machen. Ich höre das ja auf, weil das gar nicht mehr geht.
Ja.
Das hat er ja gesagt. Er hat ja nicht gesagt, ich habe keine Lust mehr, viel Spaß mit dem, was hier bleibt, sondern er hat gesagt, ja, ist jetzt ja aber auch ein Haufen Scheiße und deswegen höre ich jetzt auf. So hat das ja jetzt nicht so deutlich formuliert, aber ne, das finde ich aber auch nur konsequent, dass man auch die Brücke hinter sich einfach selber noch mit dem Messer abschneidet.
Abschneidet, naja gut, und auch für alle anderen. Und aber ich weiß, dass es doch bei euch beiden immer so ein bisschen dieses, also es ist bei Joko und dir ein bisschen, wenn, war das nicht ein bisschen so?
Ja,
also,
ja, es gab immer mal die Überlegung und wir wurden auch mal gefragt.
Die Überlegung gab,
so. Ja. Ja, aber das finde ich, aber es hat mich immer sehr gefreut, weil das war natürlich immer das Hochamt des Samstagabends und wird es wahrscheinlich auch historisch immer bleiben. Und das gefragt worden zu sein, das hat mich schon immer sehr gefreut. Ich habe mich immer ernsthaft damit auseinandergesetzt. Nur, was wir eben immer gemacht haben, ist uns unsere Sachen selber auszudenken. Und ich finde, und das ist auch ganz gut so, dass diese Sendung ist eben verknüpft mit Thomas. Und das wird sie,
genauso.
Das wird sie auch immer bleiben. Und es ist für jeden, der dann denkt, was willst du daran denn auch erneuern? Da braucht man gar nichts erneuern. Die Sendung war, wie sie war sie gut.
Ja.
Und wenn du es jetzt erneuerst, dann ist es eine andere Sendung. Dann kannst du ja gleich eine andere Sendung machen.
Und man hat sogar schon vergessen, dass das Markus Lanz mal eine Zeit lang moderiert hat.
Ja,
kennst du nicht?
Hat er auch selber verdrängt,
aus meinem Gedächtnis entfernt. Ja.
Ja, das war ja auch nicht seine Show. Das lag aber auch wiederum, das lag vielleicht daran, dass das vielleicht, ne, auch bei uns allen und bei Markus Lanz vielleicht auch. Es dauert ja so ein bisschen, bis man sich so gefunden hat. Und ich finde, Markus hat sich ja auch über die Corona-Zeit noch mal mehr darauf dann spezialisiert. Jetzt, da werden ja gar keine, ich sage in Anführungsstrichen, Menschen
wir
mehr
kommen
eingeladen.
Nie mehr zu.
Nein.
Wir kommen nie mehr
es
zu Markus Lanz.
Es gibt nicht mehr dieses eine
Abenteurer-Ehepaar. Früher kommt man da immer noch mal seine, ja genau, die mal sagen, fahren Sie doch mal nach Kolumbien oder wir, ich habe eine neue CD oder du, ich bin gerade auf Promotion-Tour, geht
oder
nicht mehr.
Helge Timmerberg erzählt, wo er überall gekifft hat. Das gibt's nicht mehr. Da fahren keine Rentner mit dem Unimog durch Botswana und erzählen davon, sondern da sind nur noch Politiker und Politikerinnen und ich finde, besser war die Show nie und jetzt, ne, man muss sich ja auch dann so, man macht das ja so ein paar Jahre und dann wird man immer spezieller und ich liebe diese Sendung mittlerweile, weil ich da wirklich was mitkriege über die Menschen, die da sitzen, deswegen gucke ich das gerne und so ist es dann ja mit vielen Leuten, dass man mal ein bisschen was ausprobiert und merkt, fühle ich mich vielleicht selber auch gar nicht so wohl.
Ja, ganz genau. Und ich weiß nur, der lustigste Moment war, als Thomas Gottschalk auf Markus Lanz traf. Es war beim Fernsehpreis vor ein paar Jahren. Und dann hat der Gottschalk, den hatten sie auch gut ausgewählt, dem Markus Lanz einen Preis übergeben für die Sendung Markus Lanz. Und dann hat der Thomas den Preis übergeben mit den Worten, schön, dass du das zumindest gut hinkriegst. Ja. Das fand ich auch sehr lustig.
Aber witzig. Er hat auch mal, Thomas hat auch mal die witzigste Sache gesagt. Da hat, ich glaube, es hat er nicht so gemeint, aber das war im Fernsehen, deswegen darf ich es erzählen. Da war sein 70. Geburtstag und das war im Fernsehen und Joko und ich waren auch da. Das war
Habe ich das nicht moderiert?
Nee, da hast du nicht moderiert. Das hat Thomas selber moderiert.
Ich habe den 65. moderiert,
das
okay.
Mach angehen, aber da warst du nicht.
Okay.
Da waren viele, aber du nicht. Und
was?
War
unter was soll das denn gewesen sein?
Das war unter Corona-Zeiten, da konnte man nicht immer einfach so reisen, wie man wollte. Aber ich habe in die Ecke gewohnt und deswegen waren ja auch
natürlich war ich da. Das war natürlich, das war in der Gendarmerie unten, wo wir alle ganz klein saßen.
Ach, da warst du auch?
Natürlich war ich da auch,
so,
du Blödmann.
Okay. Ja, ich weiß nur, Ali Schwarzer war da.
Na klar,
und
Günther Jauch.
Günther Jauch,
und ich,
genau.
Und du und Ding und noch irgendeiner.
Ja, pass auf.
Mark
und dann, ja, und dann kam nämlich Mark Keller und der hat ja so ein italienisches Lied gesungen. Man wusste nicht richtig, warum. Und dann kam er und hat das gesungen und es war ja diese Corona-Stille. Das heißt, alle saßen so 5 Meter voneinander weg und es kam jetzt nicht derartige Stimmung auf. Ne? Es war jetzt nicht so eine Lebensfreude, die man so kennt. So. Und dafür konnte weder Mark Keller was noch. Das war einfach so insgesamt die Atmosphäre. Die hast du halt mit diesen ganzen Maßnahmen da nicht so hingekriegt und auch Gottschalk hätte sich gefreut über ein paar internationale Promis und hat natürlich auch gedacht, scheiße, warum sitzen hier nur so Joko und Klaas?
Ja,
ne, aber
ja.
Die waren halt um die Ecke so. Ne? Und das war alles nicht so, wie man sich es eigentlich vorstellt.
Und Ali Schwarzer.
Ali Schwarzer sitzt da, zieht eine Flappe in der Ecke. Ne? Das ist jetzt nicht, wo man sagt, jetzt ist hier Party. Und dann singt er dieses Lied und ist dann fertig und Thomas sitzt da und guckt sich das einigermaßen erstaunt an und sagt dann so in diesen löchrigen Applaus, sagt er dann, ach Mensch, Marc, ich weiß gar nicht, warum ich dich so mag. Ein guter Satz, ne?
Das ist übrigens aber ein Satz, der auch mir zu Mark Keller einfällt. Weil man da so hinguckt und dann sagt, Mensch, Mark, irgendwie, du bist lieb.
Nee, aber der konnte nichts dafür. Das war einfach, das war auf dem Papier eine gute Idee mit dem Lied, aber das, man konnte nicht voraussehen, wie diese Stimmung in echt dann sein wird, weil diese Maßnahmen so.
Das war so schrecklich. Man hatte dem Thomas einen Gehstock gegeben, ich glaube mit so einem goldenen Knauf, wo so ein Löwe drauf war oder so. Und mit diesem Stock hat er den ganzen Abend die Abstände zu den anderen Gästen gemessen. Weißt du das noch? Da hat er immer geguckt, ob man dann irgendwie entsprechend weit ist.
Ich sollte irgendwas anmoderieren und das war auch witzig. Ich sollte nämlich irgendwas, wurde mir so aufgetragen, das soll ich anmoderieren, irgendeine Matz über das Leben oder so. Und da war dann auch einer mit so einer Pappe neben der Kamera und ich soll das anmoderieren. Ich habe auf einen günstigen Moment gewartet und das hat aber Thomas in seiner Rolle als Chefmoderator hat das so nervös gemacht, dass ich also nicht zum Punkt kam, weil da stand da Klaas Doppelpunkt sagt dies und das. Ne? Mhm. Dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt reicht's mir, jetzt moderiere ich das an, ich zeig dir mal, wie das geht. Und dann hat er das einfach selber anmoderiert in einem Matz über sich, einfach weil er das nicht ertragen konnte, dass ich mich nicht durchgesetzt habe.
Dass du dein eigenes Timing hast.
Ja, er hat einfach gesagt, lustig. Das kann man nicht ertragen, das dauert alles zu lange hier. Halt's Maul, ich moderiere das jetzt an.
Ja, da wart ihr noch der junge, bunte Farbklecks irgendwie.
Da schon, ja.
Ja,
das im Rest der Welt auch schon nicht mehr, aber dort schon.
Ich habe ja eine Rubrik, die heißt, wie finden wir eigentlich? Und da soll man nochmal Neues über dich erfahren, was mit meinen Fragen nicht gelungen ist sozusagen, vielleicht in manchem Fall. Wie finden wir eigentlich Show-Comebacks? Ja, da reden wir ja gerade drüber.
Show-Comebacks finde ich erstmal legitim, weil sie auch so ein bisschen zur Dramaturgie gehören und irgendwie mit dazugehören. Ne? Weil man muss ja immer wieder Behauptungen aufstellen, damit nochmal irgendwas eine Sensation ist. Show-Comebacks sind sozusagen an die Höhe, die sie machen. Sie haben oft das an Höhe, was ihnen an Länge fehlt dann. Das heißt, ich finde es aber geil, weil so ein Show-Comeback macht erstmal viel Wind und darum geht es ja, ne? Viel Lärm um nichts, das ist Entertainment. Und das macht es und das macht mir immer riesen Spaß und es ist auf einmal Spannung da, so selbst ausgedachte Spannung, die ja nicht aus der Welt kommt, sondern weil einer das behauptet, dass es jetzt
man
spannend
ist. Man kann es ja behaupten, ja genau.
Das geht
jetzt mit Social Media auch super. Du kannst ja einen Sturm im Wasserglas entfachen und einfach behaupten, dass der Run auf die Karten riesig war. Vielen Dank für eure lieben Nachrichten, für eure DMs und so.
Aber
du kannst ja Sachen behaupten.
Unterhaltung. Das ist Unterhaltung, das ist in der Reihenform. Es geht nur, das ist wie ein Zaubertrick, es geht nur um, was passiert vor der Kulisse. Es geht doch nicht darum, was ist die Wahrheit, sondern.
Aber ich finde das total toll. Ich habe zum Beispiel, ich folge ja dann irgendwelchen Mädchen und dann Lena Meyer-Landrut, die hat eine Zeit lang eine Schmuckkollektion vertrieben. Da hat die jeden Tag gesagt, es ist schon wieder alles ausverkauft. Die Herzkette ist jetzt schon wieder weg. Ja. Und dann dachte ich mir immer, ganz Deutschland hat eine Herzkette und ich bin nicht dabei irgendwie. Und dann im Nachhinein habe ich mir irgendwann überlegt, vielleicht hatte die nur 20 Herzketten und die waren halt dann über die Woche irgendwie verkauft. Ja, aber das ist es eben wirklich so, dass ich lasse mich da auch total ins Boxhorn jagen. Wenn die dann sagen, vielen Dank für eure tausend Nachrichten. Ich falle auch immer noch auf den Social Media Satz rein. Viele von euch wollten wissen, von welcher Firma mein
Pulli
ist.
Hat zuletzt Christian Lindner gesagt. Viele von euch haben gefragt, was ich jetzt eigentlich so mache. Ich erzähl's euch.
Es ist einfach die scheinbare Legitimation, um einfach mal wieder von sich zu erzählen.
Ist ja auch in Ordnung. Und ich will es ja eigentlich loben, denn von sich zu erzählen ist ja nun mal das, was man machen soll. Das machen wir beide ja auch gerade. Das heißt, man braucht eigentlich immer nur einen Grund, eine Behauptung. Und wenn die einem keiner gibt, dann gibt man die sich halt selber. Und das ist auch, da ist irgendwo in diesem Spannungsfeld ist auch das Wort Comeback, weil so ist es halt. Man muss immer so tun, als sei irgendwas super wichtig. Man muss eine Grenze selber aufmalen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und dann muss man die überschreiten und dann muss man so tun, als wäre das super krass gewesen. Ja. Und auch bei Show-Comebacks ist es auch so. Viele haben gefragt, wo ist man eigentlich? Ja, da bin ich wieder. Es macht halt nur Sinn, wenn man scheinbar gefragt wurde. Und deswegen habe ich was über für Show-Comebacks. Die nutzen sich ab. Man kann immer nur eins machen. Beim zweiten
ich glaube
und dritten
auch, mehr als einmal kannst du nicht comebacken. Ja,
Howard kam, der hat es geschafft und man kann es vielleicht auch machen oder so, aber irgendwann lässt es natürlich in der Wirkung, in der Kraft nach.
Aber
und man
wann
muss
ist
gucken,
es ein Comeback,
wenn
du nur mal 8 Monate irgendwie, der Thomas hat ja jetzt auch schon über gesagt, er ist eigentlich jetzt zurück, also er ist jetzt Rentner mit gelegentlichen Hobby, versucht sich jetzt hobbymäßig ein bisschen was dazu zu verdienen, aber ich meine, wenn der wieder einmal die Woche dann doch irgendwie zu sehen ist, weißt du, dann
es ist, ja man muss, also das es gibt so ein paar Show-Comebacks und von Stefan, das war schon ein ziemlicher Knall, finde ich, also 9 Jahre hat es bislang noch keiner ausgehalten.
Nee. Und zwar komplett nichts hat man von dem gesehen.
Ja,
wirklich
und,
nichts.
Ja, eben, genau. Und dann wirklich sich selber 9 Jahre im Keller einzusperren, um dann da so eine goldene Showtreppe runterzukommen.
Ja.
Das ist Unterhaltung. So geht das.
Vor allem, wenn er dann eine Treppe macht, dann macht er auch eine richtige Treppe, gell? Ich meine, ich träume ja mein Leben lang von der Treppe schon. Und ich habe das jetzt auch verstanden, das wird nichts mehr.
Nee, aber du schaffst es auch nicht 9 Jahre lang, genau wie ich, einfach die Füße stillzuhalten. Das würdest du ja nicht schaffen. Ich auch nicht.
Entweder aber ich brauche nicht den Applaus. Nein, brauchst du Applaus? Ja. Ich brauche nicht den, aber ich brauche zu tun, aber ich brauche keinen Applaus. Ich brauche keine Engklamotten, ich brauche keine Spanks. Ich brauche das alles gar nicht.
Ich schon.
Ich habe über dich, du hast im letzten Podcast irgendwie gesagt, ja, kennt man ja, wenn man dann im Sommer so einen Gagstau hat oder so. Hast du das?
Ja, klar.
Nee.
Natürlich.
Wirklich?
Manchmal.
Ich bin im Gegenteil. Ich werde ja so leer, dass ich ja nach 2 Tagen, wenn mich im Supermarkt einer erkennt, denke ich mir, warum glotzt der mich denn so an? Ich bin so raus aus meinem Geschäft.
Ja, das habe ich manchmal auch, aber also das vergesse ich dann auch manchmal auf eine gute Art. Das liegt aber ja auch an einem Umfeld, was einem sozusagen sehr schnell wieder Aufgaben zuteilt.
Ja.
und das ist ja auch hilfreich. Und ansonsten, aber manchmal ja schon, ja klar, dass ich dann so denke, wer interessiert sich denn für mein Gelaber sonst? Wenn du einmal die Woche einen Podcast hast, wo du alles, was schief geht, kannst du da besprechen und hast irgendwie was davon. Und dann auf einmal haben die Leute halt Besseres zu tun, als sich mein Gequatsche anzuhören. Das, ja, finde ich doof.
Aber wem erzählst du es dann? Erzählst du es dann der Familie und gibt es irgendjemand zu Hause, der sich interessiert? Also das ist ja sehr interessant, dass kein Mensch sich dafür interessiert, was man macht irgendwie zu Hause.
Es interessiert einfach niemanden. Und das ist auch das größte Geschenk, was man auf der Erde nur haben kann.
Ja.
Also das sind stimmt. Früher, guck dir doch die Kinder an, die über den grünen Klee gelobt werden, weil sie so ein tolles Bild gemalt haben oder so. Ich glaube, eine gewisse Form von liebevolles elterliches Desinteresse stärkt den Charakter.
Und das gilt auch für Ehemänner.
Ja, und deswegen kommt man auch zurecht.
Dementsprechend müsste sich mein Mann ganz fantastisch entwickeln im Alter. Also, mit dieser Strategie hole ich alles aus ihm raus.
Ja.
Lass uns noch bitte kurz über deine neue Sendung sprechen, Experte für alles.
Ja.
Du hast dir eine lustige Art und Weise geschaffen, die Sendungsminuten voll zu kriegen. Wie immer warst du mega kreativ, aber ein Konzept kommt mir persönlich bekannt vor, dass man in die Sendung kommt, ohne sich vorher vorbereiten zu müssen.
Das stimmt.
Ist eine wunderbare Sache, findest du nicht?
Ja, na klar, das habe ich natürlich, ihr habt das schon gemacht. Wir haben das auch in vielen verschiedenen Shows schon und es ist mittlerweile eine neue, aber ich habe tatsächlich mal überlegt, wie schaffe ich es denn, eine Show zu machen, die erstmal, also ich habe ja ganz lange Late Night gemacht und das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Das hätte ich jetzt auch nicht 7 Jahre gemacht. Aber ich wollte mal irgendwas machen, wo man jetzt nicht darauf wartet, dass irgendeiner einen Fehler macht und alle sagen, hahaha, da hast du wieder 10 Sendeminuten, wo du sagen kannst, was einer falsch gemacht hat. Weil so funktioniert ja Late Night ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Sondern ich wollte irgendwas mal machen, was mir einfach so Spaß macht, was mich interessiert, was vielleicht auch mal für mich ein bisschen unangenehm sein kann, je nachdem, wenn das ein Thema ist, was einem jetzt nicht so liegt.
Ja,
Aber wo
wie welches zum Beispiel?
Ach, zum Beispiel letztens haben wir einen großen Test gemacht, da wusste ich natürlich auch vorher nicht, ob es diesen sogenannten Promi-Bonus wirklich gibt.
Und da musstest du irgendwo anrufen oder hingehen?
Ja, hingehen, anrufen, alles. Und ich musste in so einem Café sitzen und fragen, ob ich einen Café einfach umsonst kriege, weil ich prominent bin.
Aber du kannst doch nicht wie Kai Pflaume also sozusagen als Gegendings anbieten, dass du einen Post machst?
Nee, da durfte ich nicht. Es ging einfach nur darum, kann man... Ja,
ist das lustig?
Das Wort ist mit seinem guten Namen bezahlen.
Und dann beim Zahnarzt. Hallo, mein Name ist Klaas Häufer Umlauf.
Ja.
Ganz langsam. Soll ich ihn nochmal? Haben Sie meinen Namen? Ja, genau.
Und
Da kommt man sofort dran.
Man bekommt, man bekommt natürlich hundertprozentig irgendwelche Vorteile oder so, aber man spielt das ja nicht so aus oder kriegt das gar nicht so mit oder hat sich, weiß ich nicht, dran gewöhnt, dass die Leute irgendwie so einen Tick zugewandter sind oder hilfsbereiter oder so.
Wenn ich in die Stadt gehe, sage ich immer zu meinen Freundinnen, es war so nett. Ich hab, glaube ich, 12 Espresso getrunken und 3 Prosecco und alle waren so nett. Und dann hat die gesagt, checkst du es eigentlich? In Berlin ist niemand nett. Die sind nur nett zu dir, ich bin immer so begeistert.
Aber weißt du, warum das auch so ist? Das hat aber auch, glaube ich, gar nichts mit dem Prominentsein an sich zu tun, sondern man kann das ja an sich selber feststellen. Wenn du, keine Ahnung, deinen Job machst und machst wie am Tag 20 Mal dasselbe, irgendwelche Verkaufsgespräche oder Security-Check oder was weiß ich, du hast zu tun mit Leuten, machst routiniert deine Arbeit. Und dann kommt jemand, den man kennt, weil der wohnt bei dir in der Straße. Das ist jetzt kein Freund von dir, aber den hast du schon irgendwie 3-mal gesehen. Oder das ist deine Nachbarin oder eine Bäckereiverkäuferin. Du kennst die irgendwie, hast schon mal mit der geredet vielleicht oder kennst das Gesicht. Dann wäre man doch zugewandter in dem Moment als jetzt zu den 10 anderen dahinter, die man noch nie gesehen hat.
Ja.
Und ohne, dass man das jetzt selber will, sondern ich glaube, das ist etwas, das passiert ganz automatisch, dass man ein persönlicheres Verhältnis hat, weil man nicht jemanden hat, den man noch nie in seinem Leben irgendwie wahrgenommen
hat.
Und diese Vertrautheit, die sorgt dafür, dass die Leute kurz besser zuhören, dadurch vielleicht das auch besser machen.
Und vielleicht noch nicht mal, auch wenn sie voreingenommen sind. Also ich habe auch oft Leute, die sich dann, die mir den Weg freiräumen und mit, um mir dann zu sagen, dass sie mich immer doof finden, wenn sie mich sehen eigentlich, aber dass sie mich jetzt dann doch ganz nett finden. Aber es muss gar nicht unbedingt nur eine Sympathie vorliegen, sondern es reicht eben schon, dass sie einen wirklich kennen.
Ja, ja, ich glaube, ja, genau, das hat was mit Aufmerksamkeit. Es geht gar nicht darum, dass einen Leute bevorzugen wollen oder dass man das bevorzugt werden sich einfordert, sondern es ist, glaube ich, ein menschlicher Effekt, dass ja auch wenn zum Beispiel im Straßenverkehr, ganz interessant, wenn im Straßenverkehr Autos sich anhupen und dann wird man super aggressiv und beleidigt Leute bis aufs geht nicht mehr, weil man
ganz
eigentlich
schnell
mit keinem Menschen redet, sondern du schreist eigentlich diese Motorhaube an. Und das ist einfach was Unmenschliches. In dem Moment, wo du aussteigst oder wenn du jetzt auf einer Rolltreppe stehst, würdest du den vor dir ja auch nicht so zusammenschreien, weil wenn dich ein Mensch anschaut und du guckst in ein Gesicht, irgendwelche Knöpfchen drückt es
im Gehirn.
Wenn
es Augen hat, habe ich totale Skrupel.
So, und und deswegen schreibt man auch weniger oft einen Twingo an, wahrscheinlich. Aber du weißt, was ich meine. Sobald es so gegenständlich ist und so abstrakt und so, ist es so. Und sobald es irgendwie eine menschliche Komponente bekommt, ändert man sein Verhalten. Und deswegen passieren Sachen anders. Und,
ich weiß, aber das ist eine, auf jeden Fall, da ist euch wieder was gelungen, was sehr lustig ist. Und es ist ja auch, was ich immer so toll finde, ihr schafft es ja dann auch immer, die richtigen Leute so an den Start zu kriegen, weißt du? Weil es ist ja gar nicht so einfach, die richtige Promi-Auswahl.
Ja, ich muss das einmal noch kurz erklären, worum es überhaupt geht, weil ich weiß nicht, ob ich es richtig erklärt habe. Also es ist so, die Sendung geht los. Und es ist so, dass ich vorher nicht weiß, was passiert. Am Anfang gibt es eine Art Inhaltsangabe. Es ist ein bisschen strukturiert wie ein Magazin. Und ich kriege am Anfang erstmal eine grobe Idee davon, was wir heute überhaupt für Themen besprechen. Und dann habe ich die Möglichkeit, durch Expertinnen und Experten etwas zu lernen, etwas mitzukriegen und dann selber, und das ist der Plan für die nächsten Jahre, zum Experten für alles zu werden. Das heißt, ich bin dann irgendwann der Experte für alles, weil ich überall mal reingeschaut habe.
Ja.
Und immer mal jemanden hatte, das können Prominente sein.
Aber es ist ja wirklich eine ideale
Experten
Voraussetzung,
sein,
als Mann alt zu werden. Und dann, man wird ja auch als Mann, wenn man älter wird, automatisch Experte für alles.
Ja.
Und dann noch, wenn du das jetzt aber sozusagen noch unterfüttern kannst, weißt du, mit dieser Sendungserfahrung, da bist du ja wirklich, dann bist du wirklich der Chef.
Ja, vor allen Dingen halt so gefährliches Halbwissen, ne? Immer mal überall so die Überschrift gelesen, aber ganz lautstark mitdiskutieren. Und so ist das ja am Ende, ne? Man kriegt mal so zehn Minuten kriegt man mal so ein bisschen so zwei, drei Fakten. Und wenn man dann noch so ein Typ ist, der sich das gut merken kann, dann kann man auch mit so zwei Details oder so, kann man Leute, die sich in der Tiefe besser auskennen mit dem Thema, eigentlich abschrecken und den Eindruck hinterlassen, man sei schon eigentlich weiter als er oder sie. Und das ist mein Plan, dass ich Leute mit so Halbwissen verschrecke die nächsten 10 Jahre.
Das wird auf jeden Fall funktionieren und es macht immer Spaß, dir zuzuschauen. Wenn ich für irgendwas als Expertin gehalten werden könnte, würde ich auch mal vorbeikommen. Wofür könnte ich Expertin sein? Ich
weiß nicht, du hast immer mal zu mir gesagt, das muss ich immer wieder lachen, weil du warst mal bei Halligalli zu Gast und da hast du gesagt, ich fühle mich hier wie so eine alte Tante. Nächstes Mal bringe ich Marmorkuchen mit. Wenn du willst, können wir backen. Oder so. Kann ich nicht. Oder kannst du Ostergestecke? Sowas. Kannst du sowas?
Ja, oder so Amphoren stecken, weißt du? Weil ich habe in meinen ganzen Häusern ist ja, wenn man am Anfang reinkommt, ist ja immer so eine große, wie so eine Art Halle, von wo die Treppen dann hochgehen. Mhm. Und da ist es ja immer schön, so eine große, wie so eine amphorenartige Vase zu haben, wo man dann so Trockengestecke reinsteckt.
Ja, sowas können wir ja mal machen. Aber du kannst auch, was auch immer dich interessiert, ehrlicherweise, wenn du morgen anfängst und sagst, du hast ein neues Hobby und du machst jetzt Window Colors, ja, dann komm. Dann zeige ich mir, wie das geht. Ich habe es noch nie gemacht.
Also, ich werde mal, da werden wir jetzt mal ins Brainstorming gehen und uns dann bei euch andienen. Auf jeden Fall freuen wir uns jetzt erstmal wahnsinnig, dass du bei uns warst. Klasse, das war ganz, ganz, ganz toll.
Dankeschön. Jetzt immer schön bei dir. Man redet immer mehr, als man will.
Aber du hast nichts Schlimmes gesagt. Wir haben niemanden beleidigt. Du hast nichts Privates erzählt. Ich habe immer noch Viele, die jetzt uns zugehören haben immer noch die leise Hoffnung, du bist eigentlich Single. Du hast nichts von Kindern erzählt, nichts von Haustieren.
Ich bin sehr stark, sehr lange schon verheiratet und
Jetzt, das schneiden wir hinten weg. Okay, klar. Das wollen doch die Frauen da draußen nicht hören.
Die Zeiten sind auch vorbei, wirklich, Barbara. Das ist wie das, ich mache es lange nicht mehr.
Aber warte mal, es kommt wieder, das kann ich dir sagen. Naja. Ich freue mich, dass du bei uns warst.
Klaas
Häufer Umlauf. Tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Also ich möchte gerne, dass der so schnell wie möglich wiederkommt. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich so tantig wirke neben dem. Hör jetzt auf zu lachen.
Nein, hast du gar
nicht. Doch, weil ich bin dann so, ich habe Marmorkuchen gebacken und so. Ich werde so eine Tante.
Nur ein kleines bisschen.
Findest du auch, ne?
Nein.
Jetzt hast du es gesagt.
Nein,
jetzt ist es
ja
im Raum, Clemens.
Dabei sein.
Du fliegst raus. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de.